Agrarbranche muss sich für den Ernstfall wappnen. Wollen die mich verarschen? Es gibt da kein Düngen. Wie sollen wir arbeiten, wenn ihr uns das Handwerkzeug wegnimmt und uns Hand- und Fußfesseln anlegt? Das ist geisteskrank, was hier läuft. Und für den Ernstfall sind wir überhaupt nicht gewappnet. Wir haben einen Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse von 20 bis unter 30%. Das ist Quatsch. Wir haben hier Auflagen noch und nöcher und importieren Ware, wo es scheißegal ist, wie die angebaut werden. Da werden Mittel verwendet, auch in Südamerika, auch in anderen Ländern, die bei uns seit 20, 30 Jahren verboten sind. Die essen wir. Die essen wir. Selbst wenn wir nicht Hunger leiden müssen, wird die Ware knapp und Ware knapp, Ware teuer.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Herzlich willkommen auch an Anthony Lee. Anthony, ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen.
Ja, lange her. Ich freue mich auch. Vielen Dank, mein Lieber.
Wir wollen heute darüber sprechen, wie es um die Thematik Lebensmittel und eine mögliche Lebensmittelknappheit in Deutschland geht, auf die wir möglicherweise zulaufen, auch wenn die Mainstream-Medien darüber aktuell noch gar nichts berichtet. Bevor wir starten, möchte ich dich ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Du hast eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, warst Fallschirmjäger, Polizist, hast Agrarwirtschaft studiert und bist dann schließlich Landwirt geworden. Bei den Bauernprotesten warst du sehr aktiv und auch engagiert und hast dich auch in landwirtschaftlichen Vereinigungen eingebracht. Du hast also demnach immer einen Puls vor Ort und kannst es auch wirklich nicht nur auf deine eigene Situation einschätzen, sondern auch, was deine Kollegen angeht. Und darüber wollen wir jetzt gleich mal sprechen. Wie wir wissen, ist die Golfregion nicht nur ein wichtiger Lieferant für Rohöl, Gas und Flüssigerdgas, sondern auch für Düngemittel und dessen Vorprodukte. Da nun seit einigen Wochen die Lieferketten brach liegen, sind auch schon Lücken in den Pipelines ersichtlich. Im brandenburgischen Havelland soll bereits eine Düngerebbe herrschen und ein Ernteausfall drohen. Wie dramatisch ist die Situation wirklich bei euch?
Ja, Philipp, ich muss mich nur einmal korrigieren. Ich habe nicht Agrarwissenschaften studiert, sondern die klassische Ausbildung, also den Gesellenbrief, ein staatlich geprüfter Landwirt. Aber ansonsten war das alles korrekt beschrieben, was du gesagt hast. Und zu deiner Frage, ja, es wird dich nicht überraschen, wenn ich dir erzähle, dass die Lage dramatisch ist, aber das trifft es noch nicht mal, weil die Auswirkungen sind für uns selbst totales Neuland. Also keiner von den Protagonisten in der Landwirtschaftsszene und drumherum hat sowas jemals erlebt, dass wir so einen drastischen Preisschock erleben bei den Düngern, und dazu gehört ja nicht nur Dünger, was du gesagt hast. Ich muss das nochmal so sehr simpel erklären für jeden. Wenn ich jetzt einen Tour de France-Fahrer habe und dem morgens nur irgendwie 80 Kalorien mitgebe und erwarte von ihm volle Leistung, das funktioniert nicht. Und genauso funktioniert es bei unseren Pflanzen nicht. Unsere Pflanzen brauchen eine bestimmte Anzahl von Dünger, und wir überdüngen auch keine Pflanze, erst recht nicht bei den Preisen, sondern das ist ganz transparent, was wir den Pflanzen geben. Und es rechnet sich momentan nicht. Es geht momentan in die Rechenart rein, lohnt sich jetzt das Düngen, dass ich dadurch auch ein bisschen mehr Ertrag habe oder nicht? Und momentan haben wir es mal heute Morgen erst überschlagen, würde es sich gar nicht lohnen, dass ich den extrem teuer gewordenen Dünger überhaupt der Pflanze gebe, sondern ich nehme bewusst etwas weniger Ertrag in Kauf, weil es einfach kostengünstiger ist. Vielleicht zur Erklärung, ich habe letztes Jahr, trotz der Klimakatastrophen, die wir überall haben in Deutschland, was wir immer hören, die beste Ernte auf unserem Betrieb, und ich bin reiner Ackerbauer beim Getreide, also der wichtigsten Frucht beim Weizen der Welt, den besten Ertrag gehabt, den wir auf diesem Betrieb jemals hatten. Und das liegt unter anderem auch daran, weil wir natürlich technisch viel besser geworden sind in der Weltspitze. Wir haben hier Gunststandorte, um die uns alle anderen auf der Welt beneiden, zumindest viele Länder, und würden sich die Finger nach lecken, dass sie hier Landwirtschaft machen dürften und die eigene Bevölkerung und darüber hinaus versorgen könnten. Aber was ich dir damit einfach nur sagen will, ist, ich kriege für den Weizen, den ich letztes Jahr geerntet habe, 190 Euro die Tonne. Ich bräuchte für den Break-Even aus dem letzten Jahr mit den Preisen, die ich bezahlen musste für Dünger, Sprit und Arbeitskosten, 200. Da habe ich schon mal eine Lücke. Und wenn ich jetzt bei den Preisen, die ich jetzt natürlich bezahlen muss für Dünger und all die anderen Kosten, Diesel, Transporter allein schon, ich mache puren Verlust. Weil ich kriege momentan, das muss ja noch jeder mal verstehen, ich kriege momentan so viel für eine Tonne Weizen, wie mein Schwiegervater vor 30 Jahren bekommen hat. Jetzt kann sich ja jeder mal die Inflation vor 30 Jahren und heute mal angucken, und er wird da feststellen, das geht ja gar nicht. Damit kannst du ja gar kein Geld verdienen. Und das ist in allen anderen Branchen genau das Gleiche. Das hat natürlich Gründe, auf die gehen wir ein, aber so ist die Lage momentan, dass wir eine Kostensteigerung haben, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt, das zu machen, was wir eigentlich machen müssten.
Okay, also das ist ja unglaublich. Das heißt, vor 30 Jahren haben die bereits die 190 bekommen, also umgerechnet zu D-Mark-Zeiten dann natürlich, obwohl dieses Geld ja damals noch deutlich mehr wert war, als es das heute ist. Ja? Also die Inflation in den letzten 30 Jahren, das will ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt ist es ja nicht nur Dünger, der knapp ist und ihr sagt, ihr nehmt eine geringere Ernte in Anspruch, sondern wir haben ja jetzt auch extrem hohe Energiekosten. Und auch das sei mal von meiner Seite aus gesagt, wir stehen noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wir können ohne Probleme, diese Meinung teilt übrigens auch Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Larry Fink, CEO von BlackRock, wir können ohne Probleme Preise von $150 im Extremfall einer langen Bodenoffensive der Amerikaner, die sie aktuell planen, $200 das Barrel sehen. Dann sprechen wir nochmal, dann sprechen wir von, die Straßen sind Leerszenarien, weil sich die Leute selbst, wenn es dann nicht rationiert werden würde, nicht mehr leisten können zu fahren. Aber aktuell sprechen wir hier von 2,30 Euro pro Liter Diesel. Das muss doch auch auf Lkw-Fahrer, auf die Lebensmittelproduktion, aber auch auf die Lebensmittelpreise. Die Margen sind ja in dieser Branche sowieso gering. Die sind ja jetzt einfach nur noch, die sind ja weg.
Ja klar, ich habe das von Christine Lagarde auch gehört. Das ist also jetzt auch keine Verschwörungstheorie, wenn wir beide das sagen, sondern das ist Fakt. Wenn das kommt, dann sehe ich wirklich puh, also wirklich schwarz. Ich habe da wirklich auch ein bisschen Angst vor, ich sage das ganz ehrlich, weil wir haben ja jetzt schon Szenen, ich habe das neulich im Video auch mal bei mir eingeblendet auf dem Kanal, in Indien mit Schlägerei an Tankstellen und sowas, Rationierung haben wir ja auch schon. Ich habe heute bei meiner Tankstelle hier im Dorf, Shell-Tankstelle, 2,34 Euro gesehen für einen Liter Diesel. Und du hast natürlich recht. Alles, es betrifft ja wirklich alles, was wir jeden Tag, nicht nur Lebensmittel, sondern alles, was wir konsumieren, muss ja transportiert werden. Auch das dein Amazon-Paket muss ja transportiert werden. Und zwangsläufig wird das alles teurer werden. Und du musst dir ja mal vorstellen, du hast das eingangs erwähnt, nochmal zurück zum Dünger. Also gerade für den amerikanischen Markt kommt ein Drittel des gesamten Ammoniumstickstoffs aus der Golfregion. Dann haben wir 40% des weltweit vorhandenen Ammoniumstickstoffs in Russland und Weißrussland sitzen. Du weißt ja, wie gerne wir die Produkte aus diesen Ländern noch nehmen. Nämlich gar nicht, wollen wir nicht mehr. Die sind ja überbar. Und jetzt hat letzte Woche China, da liegt nämlich der Rest vor dem Schützenfest, ein Exportverbot für Dünger beschlossen. Jetzt erklär mir mal, Philipp, wo soll ich es herkriegen? Pisteritz ist die einzige Bude hier in Deutschland, die noch im Haber-Bosch-Verfahren, also was natürlich viel Gas braucht, sogenannten Kunstdünger, also mineralischen Dünger nennen wir das. Das ist also das andere, was wir den Pflanzen geben können, als jetzt Gülle oder Mist, was jeder noch kennt aus Büchern, also nicht aus den Studienbüchern von heute. Die sind ein bisschen anders, die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, bauernfeindlich gesehen, gesegnet. Und ich frage mich, wo soll das dann herkommen? Und ich nochmal, ich nehme das Tour de France Beispiel ganz gerne. Wenn ich dem nichts gebe, kommt keine Leistung. Und das ist einfach irre. Und vielleicht nochmal zu erklären, auch warum der Preis, und der Preis ist gesteuert, also der Preis wird an der CeBOT in Chicago, an der Börse, festgelegt. Und ich habe es dir gerade erzählt, mein Schwiegervater hat noch mehr als 30 Mark damals für einen Doppelzentner oder 300 Mark für eine Tonne Weizen bekommen. Das war damals auch schon Schwankung, aber never ever diese Schwankungen, die wert sind. Da waren es mal 10 Cent oder so am Tag. Wir haben momentan Schwankungen von 5, 9, 10% an der Börse. Und an dieser Börse in Chicago wird mindestens 10-mal so viel gehandelt, wie physisch tatsächlich auf der Welt da ist. Einige sagen sogar 100. Das heißt, es ist ein reines Spekulationsobjekt und es wird gesteuert. Und alle Politiker auf der Welt haben natürlich ein Interesse, dass Lebensmittel günstig bleiben. Ja, also möglichst günstig. Jetzt haben wir aber viele Faktoren, die bei uns natürlich das Leben schwer machen, weil du siehst, dass du mit unseren Produkten ein Arsch voll Geld verdienen kannst. Wenn du mal guckst, wie die Reichsten in Deutschland, ich habe keinen Neid gegenüber Reichtum, verstehe mich da nicht falsch, aber wenn ich natürlich sehe, dass Aldi, also die Feinkostbrüder, da oben in den Top Ten auf der Forbes-Liste stehen oder die Schwarzgruppe, wo zu Lidl gehört, auch Edeka, die verdienen ja unfassbar viel Geld mit unseren Produkten und die haben einen Marktanteil von fast 90%. Also dieses Oligopol, die entscheiden, was wir bekommen. Das ist ja auch irre, wir machen ja ein Handwerk, Landwirtschaft ist vielfältig mit Weinbau, Obst, Gemüse, Fleisch, Eier, egal was. Und wir können ja nur, wenn ich keinen eigenen Hofladen habe und es selber absetzen kann, kann ich ja nur das verlangen oder das, ich bekomme das für mein Produkt, was mein Geschäftspartner, mein Gegenüber mir gibt. Ich kann auch nicht mal einen Preis festlegen, indem ich wie jeder andere kalkuliere, jeder andere Handwerker sage, ich habe das und das gebraucht, meine Arbeitsstunde, meine Arbeitszeit, mein Lohn, Sprit und was ich, kann ich gar nicht. Und deswegen werden wir ausgequetscht wie eine Zitrone. Das war schon immer so. Das war jetzt die ganzen letzten 20 Jahre schon so. Und wenn Politik mal eine Chance hätte, zum Beispiel Tengelmann-Übernahme, du erinnerst dich an Wirtschaftsminister Gabriel, da hat das Kartellamt aus dem Tiefschlaf mal erwacht, gesagt, nee, das geht nicht, dann werden die vier Großen zu mächtig. Und dann kam ein SPD-Minister, muss man sich mal wirklich reinziehen, an, hat gesagt, nee, Ministererlaubnis machen wir doch, zack, und haben die noch mehr Macht bekommen. Und das Gleiche ist ja, deswegen bin ich davon überzeugt, ich bin da ganz sicher, was ich vor dir auch schon mit dir schon vor Jahren gesprochen habe, man will es kontrollieren. Man will also die Selbstständigkeit, die wir haben. Das heißt, dass bestimmte Gruppen, so wie es vor 50, 60 Jahren in Deutschland war, da gab es in einem Dorf einen Milchbauern, der hat im Nachbardorf dann die Käserei und Molkerei und was nicht alles. Da gab es den Schweinemesser, der hat dann den Schlachter das geliefert. Und da war das halt so, weißt du, man war autark. Man war vor Ort autark. Und das ist natürlich Gift, wenn man natürlich was steuern will. Das siehst du bei Energiepolitik genauso. Ja, wir haben große Konzerne, NBW, Vattenfall, E.ON und so und alle anderen weg, ausstechen. Bei Lebensmittel Einzelhandel genau das Gleiche. Und du willst und wenn du die Kontrolle hast über das wichtigste Gut überhaupt, damit meine ich jetzt nicht mal Strom oder Gas oder sowas oder Öl, sondern Lebensmittel, ja, dann läuft's. Dann läuft's wie geschnitten Brot. Ich habe heute nochmal von der Berufskollegin was zugeschickt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Insekt heißt diese Bude. Die wurde französisches Unternehmen. Das ging also darum, dass wir Eiweiß jetzt nicht über Fleisch zu uns nehmen sollen, weil Fleisch ist ein Stück Todesstoß, wie der Dr. Eckart von Hirschhausen ja immer wieder erzählt, in Unwissenheit veracht. Ja, sondern dann hörst du, dass die 100 Millionen Euro aus direkten Fördermitteln von der EU bekommen haben. Die Summe ist geteilt über 600 Millionen Euro und ist pleite. Ja, also immerhin ein gutes Zeichen, ja. Dass diese Insektenbuden jetzt pleite gehen. Aber du siehst einfach, wie es gepusht wird, wie ein Bill Gates auf einmal den Beruf des Landwirts nähert. Alles keine Verschwörungstheorie. Bill Gates ist der größte Landeigentümer von Agrarland in den USA.
So sieht es aus, ja.
Absolut. Warum? Hat er jetzt Lust, Bauer zu werden oder was, Philipp? Nee.
Nun, der war ja, hat er auch schon Lust vorher, die Leute zu schützen, indem er ihnen allen die nebenwirkungslose Impfung empfohlen hat, in die er massiv investiert war, woran er massiv Geld verdient hat und dann der Erste war, der wiederum verkauft hat, als er gesehen hat, die Kurse gehen jetzt runter. Aber Anthony, frage mal direkt, ist das eine Thematik, wir sprechen jetzt von einer möglichen Lebensmittelknappheit, ist das eine Thematik, die jetzt deiner Meinung nach in den nächsten Wochen eintritt oder ist es bei euch eher zeitversetzt?
Dass es dramatisch wird mit Lebensmitteln, meinst du? Mhm. Ja, also wenn wir ehrlich sind, können wir uns schon eigentlich gar nicht mehr selbst versorgen. Weil es gibt nicht mehr den klassischen Landwirt, von dem ich vorhin gesprochen habe, sondern jeder hat sich spezialisieren müssen. Also dieses Wachsen oder Weichen kam da. Und wir werden momentan überschwemmt, weil wir in der EU nicht geschützt werden. Wir haben nicht mehr diesen Außenschutz, der grundsätzlich bei der Idee der EU versprochen wurde. Das ging los mit dem ganzen, ich bin jetzt nicht gegen Handelsabkommen, Philipp. Ich finde das eigentlich eine super Sache, wenn man das machen kann. Ja, ich finde grundsätzlich die Idee war auch, also von der EU war eine gute Sache, ist nur vollkommen schief gelaufen, ist ein Bürokratiemonster, kann sich ja inzwischen auch jeder vorstellen, jeder weiß es ja. Und deswegen hat man auch so eine gewisse Abneigung gegen die EU. Selbst jetzt der Mainstream-Gucker sieht das ja inzwischen ein. Und nur vier kurze Beispiele. Mercosur-Abkommen ist jedem ein Begriff, was jetzt eigenmächtig von Frau von der Leyen unterschrieben wurde. Und der Europäische Rat muss ja noch darüber abstimmen. Aber das geht ja, das Handelsabkommen mit Südamerika. War ja ursprünglich der Gedanke, okay, wir importieren Lebensmittel und die kaufen unsere Autos, die wir ja damals noch vor 20, 10 Jahren noch gut produziert haben, Maschinen und so weiter. So, jetzt kommen diese Ware hier rein. Wir haben neulich auch bei uns in der Top Agrar stand das drin. Da wurden über 70 Tonnen Fleisch aus Argentinien oder Brasilien war es mit Hormonen belastet. Ach, welch Wunder. Das ist ja auch was, weil man die füttert da. Die füttert man da dazu. Das ist einfach so. Dann haben wir ja die meisten Eier, die wir in Deutschland essen, nicht direkt das Frühstücksei, aber als verarbeitete Ware sind ukrainische Eier. Du erinnerst dich noch von Frau Kühners vor 20 Jahren, Käfighaltung und so. Ich bin auch nicht für Käfighaltung. Finde ich super, dass wir das in Deutschland nicht mehr haben. Aber jetzt kriegen wir die meisten Eier aus der Ukraine. Was ist es? Käfighaltung. Aber es ist ja keine deutsche Käfighaltung. Und das ist genau das Gleiche, dass hier Schweinemester bei uns in Deutschland, die sind vor 5 Jahren alle massiv nach Spanien weg. Nicht unsere Schwester, sondern die Anzahl der gehaltenen Schweine. 90% habe ich neulich auf einer Messe in Hannover von einem Kommilitonen von mir gehört, von damals noch, und der mir erzählt hat, du, 90% der EU-Fördergelder, Subventionen, wenn du so willst, für Stallbauten gehen nach Osteuropa. Das heißt, wir werden überschwemmt, auch mit Weizen, unfassbar viel aus der Ukraine, was eigentlich für die Markup-Staaten bestimmt war, all die Jahre. Die Kornkammer der Welt war eigentlich nicht für Deutschland, das können wir selber hier. Aber nein, wir werden mit Billigware überschwemmt, Das sind Pestizide, ich hasse diesen Begriff eigentlich. Also ich sage Pflanzenschutzmittel, weil wir damit unsere Pflanzen schützen. Aber da werden Mittel verwendet, auch in Südamerika, auch in anderen Ländern, die bei uns seit 20, 30 Jahren verboten sind. Die essen wir. Ich habe Özdemir auf der Bühne vor 2 Jahren mal vorgeworfen, sie waren immer als Grüne gegen das Mercosur-Abkommen, jetzt können sie es gar nicht abwarten. Selbst Greenpeace bestätigt, jede 5. Frucht aus Brasilien ist mit Pestiziden belastet, die bei uns verboten sind. Die dänische Regierung hat nachgewiesen, alles, was ich hier sage, bitte googeln, falls einer nicht glaubt. Die dänische Regierung hat vor 3 Jahren schon bewiesen, dass da Pestizide behandelt sind oder bei der Weizen behandelt ist, der bei uns verboten ist. Man macht uns hier die Hölle heiß mit Auflagen, noch und nöcher. Alle 3 Tage überfliegen uns Satelliten, machen Fotos, die kriege ich auf eine App, die ich runterladen muss. Ja, und dann muss ich da hinfahren und sagen, was steht da? Die Satellit hat so ein Bild geschickt, sie behaupten, da ist die Frucht angebaut. Also ein Bürokratiemonster, da könnt ihr abendfüllende Themen, Philipp. Und deswegen geben immer mehr auf. Und deswegen bringen sie auch immer mehr Leute um. Ich hatte neulich einen kleinen Vortrag gehalten online, so ein Webinar. Da hat mir einer vorgeworfen, Verschwörungstheorie, alle 2 Tage bringt sich in Frankreich ein Landwirt um, weil er nicht mehr kann. Das wird da statistisch erfasst. Bei uns, warum soll das bei uns anders sein? Ich kenne Leute, die sind beim Psychiater. Ich kenne Leute, die mich anrufen und sagen, Herr Lee, mein Sohn verfolgt Sie, meine Tochter verfolgt Sie, bitte reden Sie meinen Kindern aus, diesen Betrieb zu übernehmen. Ich will nicht, dass die, das musst du dir mal vorstellen, das ist eigentlich das schönste Job der Welt. Du machst das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Aber man hat es über Jahre geschafft, auch da mache ich auch den Öffentlich-Rechtlichen und vor allem diesen NGO-Komplex, einen Riesenvorwurf, dass sie uns jeden Tag schlecht machen, durch den Dreck ziehen. Kinderbücher kriege ich zugeschickt mit Bildern, wo schon drin steht, hier ist der böse Bauer, der bringt die Biene um und all diesen Bullshit. Und das haben die über Jahre aufgezogen und dass viele Menschen das glauben. Ich meine, viele Menschen sind uns auch dankbar. Das hat man bei den Bauernprotesten gesehen. Ich weiß noch, wie wir Interviews geführt haben, wir beide damals. Ja, aber da waren Leute dankbar, endlich, wir finden das toll. Aber grundsätzlich werden wir, um deine Frage jetzt endgültig zu beantworten, nicht mehr in der Lage sein, für den Fall der Fälle, wenn es knallt, und ich fand es witzig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass General Schneider jetzt ernsthaft gesagt hat, so, Agrarbranche muss sich für den Ernstfall wappnen, rüsten. Wollen die mich verarschen? Es gibt gar kein Düngen. Wie sollen wir arbeiten, wenn ihr uns das Handwerkzeug wegnimmt und uns Hand- und Fußfesseln anlegt? Das ist geisteskrank, was hier läuft. Und für den Ernstfall sind wir überhaupt nicht gewappnet. Wir haben einen Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse von 20 bis unter 30%. Das ist Quatsch. Wir haben hier Auflagen noch und nöcher und importieren Ware, wo es scheißegal ist, wie die angebaut werden. Und da habe ich kein Verständnis mehr für. Und deswegen ist diese Berufsbranche, der wäre eigentlich, und ich bin ja Seiteneinsteiger in Landwirtschaft. Ich habe ja vorhin gar keine Ahnung von Landwirtschaft gehabt, 2010 noch, als ich noch Polizist in Berlin war. Ich denke, was ist denn hier mit dieser Branche los? Und wir treten die von morgens bis abends, die fleißigste Berufsbranche mit, sage ich jetzt mal, in Deutschland, die noch nicht mal für Mindestlohn arbeiten? Ich verstehe das nicht, Philipp.
Also vielleicht mal an die ganzen Zuschauer, Leute, wenn ihr das unterstützen wollt, und ich denke, das müssen wir unterstützen, denn am Ende des Tages ist das Essen, das auf unseren Tischen landet, teilt dieses Video, kommentiert es, so helft es dem YouTube-Algorithmus, dann möglichst viele Leute rauszutragen. Anthony, kommen wir nochmal zurück zur Situation im Nahen Osten. Wir haben ja gesehen, die Iraner haben als Vergeltungsschläge sehr effektiv, muss man sagen, die umliegenden Länder beschossen mit den Drohnen und mit den Raketen und haben dabei öfters auch sehr wichtige LNG-Terminals getroffen. Und der weltgrößte Produzent von LNG, also Liquefied Natural Gas, Flüssigerdgas, das ist ja ein Vorprodukt von Düngemittel. Und man spricht jetzt davon, dass diese Lager so nachhaltig beschädigt worden sind, die Zerstörung durch den iranischen Angriffe so stark ist, dass man die nächsten, man hat, also Katar kündigt, es nennt sich Force Majeure oder Majeure, die kündigen die Verträge auf, weil sie sagen, wir können nicht liefern. Es geht nicht mehr. Ja? Also mehrere Jahre lang, man spricht von 3 bis 5 Jahren, heißt das, die angespannte Situation, und du sprichst jetzt schon von einer angespannten Situation, das könnte jetzt über mehrere Jahre so gehen.
Ja, unter anderem wurde auch Italien der Vertrag gekündigt. Mhm. Und ich hatte ja gerade gesagt, wir haben noch eine einzige Bude mit Pisteritz hier in Deutschland. Übrigens 10.000 Mitarbeiter. Ich hatte neulich einen CEO im Interview gesehen, der gesagt hat, so, das war es jetzt bald, wird nicht mehr gehen. Noch eine Preissteigerung. Und das war übrigens vor dem Angriff. Das ist schon bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, Philipp. Ich sag's dir ganz ehrlich. Wenn wir nicht, und ich hatte neulich auch Philipp Wanner gehört bei Welt, der gesagt hat, wir werden noch als Europäer bei den Russen anklopfen und betteln um Öl und Gas. Und ich halte das gar nicht für abwegig, weil wenn, viele haben es noch nicht geschnallt, in allen Punkten. Ich meine, all das, was wir hierzu besprechen und drüber hinaus. Ich verfolge dich seit Jahren. Ich sage das, ich kenne viele andere Blogger, die das auch schon ewig sagen. Es ist ja nichts Neues, was passiert. Nur es kommt jetzt mit so einer geballten Schnelligkeit, dass uns das um die Ohren fliegen wird. Und wenn jetzt wirklich die Bodentruppen der Amerikaner da zum Zuge kommen, dann gnade uns wirklich Gott. Nicht, dass wir jetzt da im Gefecht mitsitzen, aber die Folgen daraus. Und wie gesagt, wenn eine Frau Lagarde das alles 1:1 jetzt schon sagt, die war ja auch damals, du weißt ja, wie sie gesagt hat, Inflation ist kein Problem. Nein, diesmal hat sie es anscheinend geschnallt, was wirklich kommt. Und das macht mir unfassbar große Sorgen. Und zwangsläufig, egal was jetzt passiert, selbst wenn morgen Frieden ist, wir werden eine Preissteigerung wir werden in eine Inflation reingeraten, auch gerade bei Lebensmittelprodukten, aber auch, wie ich eben angedeutet habe, bei allen anderen Produkten auch. Das ist uns auch gar nicht klar. Und das macht mir unfassbar große Sorgen. Und wenn die Politik jetzt nicht handelt, also es ist ja nicht so, dass wir nichts machen könnten, Philipp. Ich habe seit Jahren, ich sitze hier in Niedersachsen, wir sitzen auf 30 bis 50 Jahre Gas. Also, ich hätte, wenn ich was zu sagen gehabt hätte, beim Angriff der Ukraine sofort angefangen, dann hätten wir heute gar keine Probleme. Ich würde bei uns in der Nordsee weiterhin nach Öl bohren. Ich würde die Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen. Ost und West in Lützerath und im Cottbusser Raum. Selbstverständlich die eigene Kohle fördern. Selbst Merz spricht es ja jetzt an. Und stattdessen reden die davon, mehr Windenergieanlagen zu bauen. Das ist ja auch so ein Irrsinn, der bei uns läuft im ländlichen Raum. Ich erlebe das, die Städter erleben das ja nicht. Ich erlebe das hier, was für ein Schwachsinn hier läuft, wie die wunderbare Natur bei uns verunstaltet wird. Und das ist krank. Aber ich sehe da kein Umdenken, weil dieser NGO-Komplex mit dem grünen Wahnsinn gepaart, das hat ja System, da sehe ich kein Ende. Und keine Vernunft, dass die einsetzt.
Also Vernunft ganz sicher nicht. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal durchdenken und ich sag mal diesen Kreislauf von Flüchtlingsbewegungen. Ich meine, wir kommen jetzt schon nicht klar, das wissen wir alle. Wir nehmen trotzdem alle mit offenen Armen auf, voll alimentieren, Kassen sind leer. Jetzt spricht man von einer Mehrwertsteuererhöhung, was die größte Steuererhöhung jetzt überhaupt wäre. Das ist die größte Abzocke, die man sich nur vorstellen kann, weil die Leute checken ja auch noch nicht ganz, was das bedeutet von 19 auf 1 oder auf 22. Das ist ja prozentual einfach mal, das schlägt sowas von rein und es trifft absolut jeden. Jeder, der konsumiert, also mit dem Geld, das er bereits versteuert hat, soll jetzt das Geld, das er bereits versteuert hat, nochmal höher versteuern. Aber anderes Thema. Was ich hinaus möchte ist, wenn die Lebensmittelpreise insgesamt, also international jetzt massiv ansteigen, wir haben auch schon viel Armut im Land, aber wir können es wahrscheinlich noch etwas besser abfedern als in anderen Ländern, wo wirklich alles extrem knapp bemessen ist, die also jetzt schon unter Armut leiden. Das würde doch bedeuten, es gibt normalerweise 3 Gründe für Flüchtlingsbewegungen. Krieg, Lebensmittelknappheit und weil Deutschland die ganze Welt einlädt. Jetzt das Einladung Deutschland steht weiterhin. Krieg haben wir nach wie vor auch. Ein Teil, also Südlibanon, laut Aussage der Israelis, das wollen sie sich jetzt auch einverleiben, also sie wollen das übernehmen. 1,2 Millionen Menschen sind bereits jetzt quasi, wurde gesagt, verlasst eure Häuser, wir machen es ähnlich wie Gaza, alles dem Erdboden gleich und wir wollen das dann haben. Also es ist de facto von israelischen Politikern so gesagt worden. Wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass die Lebensmittelpreise, sagen wir mal, um 30, 40% steigen, Das heißt ja, dann ist der dritte Grund auch noch gegeben, dass die Leute nichts mehr zu fressen haben und dann werden wir wieder weitere Flüchtlingsbewegungen haben und dann steht Deutschland wiederum da und sagt, wir laden euch alle ein.
Das Problem wird wirklich so sein, dass wir jetzt ja so abhängig gemacht haben, dass wir halt von so vielen Ländern, also Kanada, Neuseeland, Indien, mit denen haben wir alle Vereinbarungen getroffen. Das muss man sich auch mal vorstellen, wenn du an Nachhaltigkeit denkst und sowas, das ist ja Wahnsinn. Ja? Also Nachhaltigkeit ist für mich und Bioprodukte sind für mich, was ich regional anbaue. Keine weiten Transportwege und so weiter. Aber ich habe noch mal ganz kurz zu der Hungersnot, was du gerade gesagt hast, weil ich das Özdemir mir auch vorgeworfen habe. Der war nämlich einen Tag davor beim Heute-Journal abends, als er noch Agrarminister war und sagt, als er auf dem Weg nach Brasilien war mit Habeck zusammen, in Brasilien können sich 50 Millionen Menschen nicht bedarfsgerecht ernähren und 10 Millionen Menschen hungern. Wenn wir jetzt ernsthaft glauben, dass im Fall der Fälle, wenn da die Hungersnot ausbricht, dass der Präsident dort trotzdem sagt, liebes Volk, ihr steht zwar jetzt vor meinem Palast, aber ich habe es den Deutschen versprochen, ihr müsst weiter hungern. Wie naiv musst du sein, um diesen Schwachsinn zu glauben? Wir haben das auf Sri Lanka gesehen, wie der Palast gestürmt wurde. Das war in unseren Medien, du weißt ja, ich bin ein halber Engländer, gucke auch viele angloamerikanische Medien und da hat man die Wahrheit gesagt. Es war eine grüne Agenda, es war eine Freundin von Renate Künast, eine Inderin, die der Regierung vorgeschlagen hat, die Landwirtschaft zu betreiben ohne Pestizide und ohne Dünger. Und deswegen kam die Hungersnot. Und das muss man sich vorstellen, dann wurde der Palast gestürmt. Der Chinese ist nicht ganz so doof. Der Chinese hortet 50% und mehr des weltweit vorhandenen Weizens, weil der nicht doof ist und nicht will, dass auf einmal die Bürger seinen Palast stürmen. Worauf ich hinaus will, wenn wir uns so abhängig machen, dass wir hier die Hauptlebensmittel von dort importieren oder von anderen Ländern und auf einmal bricht dieses Chaos aus oder es steht ein Schiff im Suezkanal quer, das haben wir doch alles erlebt. Wie kann man als Politik so verantwortlich handeln, dass denen das scheißegal ist? Selbst wenn wir nicht Hunger leiden müssen, wird die Ware knapp und Ware knapp, Ware teuer. Und darüber denken die anscheinend überhaupt nicht nach. Oder aber es ist gewollt, Philipp. Eins von beiden muss es sein. Zu den Flüchtlingsströmen hast du natürlich komplett recht. Das ist selbstverständlich. Selbstverständlich, wenn ich Ware verknappe, machen sich natürlich Menschen auf den Weg. Das würde ich auch machen. Ich würde zwar mit meiner Familie kommen und nicht alleine kommen als Mann, aber gut, das ist natürlich wieder auch ein anderes Thema.
Okay, also das ist, wenn sich die Leute gedacht haben, da kommt irgendwas positiv dabei raus. Aber es ist die Wahrheit, die hier gesprochen wird. Meine letzte Frage an dich. Wenn wir uns das anschauen, du sprichst davon, dass ihr in Deutschland massiv drangsaliert werden. Wir sehen in Frankreich, wo regelmäßig nochmal ganz anders protestiert wird und die mit die Gülle quasi in Staatsgebäude reinschütten und teilweise Dinge anzünden. Wir sehen es in Belgien. Wir sehen massive Bauernproteste in Holland. In Holland sagt man quasi, dass man den Bauern ihr Land raubt, ja, es ihnen regelrecht wegnimmt. Für mich jetzt der Logik halber macht es ja gar keine, also außer du willst ganz bewusst eine Katastrophe hervorrufen, du willst die Bevölkerung in die Katastrophe schicken. Einen anderen Grund gibt es doch nicht für mich. Die Leute, die uns die Lebensmittel beschaffen, aus dem Boden rausholen, die Saat einbringen, sie wieder rausholen, dass man die drangsaliert. Was für einen Grund könnte das geben? Ich verstehe es nicht.
Ja, verstehen tue ich es auch nicht. Mit Logik kann man da auch nicht rangehen, auf keinen Fall. Ich korrigiere dich mal ganz kurz zu den Niederlanden. Da raubt man das nicht. Als ehemaliger Polizist sage ich immer, Raub ist ja die Wegnahme mit Anwendung von Gewalt. Das macht man da nicht, sondern man hat, ich meine, es waren 12 Milliarden Euro, ein Fonds eingerichtet und den Landwirten das immerhin abgekauft, das Land, mit der Auflage, dass sie nie wieder den Beruf eines Landwirts ausüben müssen. Bei uns macht man das ganz anders. Bei uns macht man das über Ordnungsrecht. Also es ist auch eine kalte Enteignung. Ich hatte gestern mit meinem Kumpel Christian, wir machen immer bei uns auf dem Kanal jede Woche so einen Wochenrückblick. Also ist ja nur Schwachsinn, was die ganze Woche gelaufen ist, die letzten Monate. Und bei uns will man jetzt 2 Millionen Hektar alte Moore, die will man, das Vorkaufsrecht der Landwirte will man wegnehmen. Und damit die NGOs, also NABU und BUND, das faktisch mit Steuergeldern kaufen können und die das dann in Besitz nehmen können. Wo heute Landwirtschaft betrieben wird, wo Generationen vorher von uns mit Blut, Schweiß und Tränen unter anderem dem Meer Land abgeronnen haben, was die Holländer ja auch perfektioniert haben. Ja, die Holländer sind, glaube ich, die besten Landwirte auf diesem Planeten. Das muss man ja vorstellen. Die haben das wirklich alles perfektioniert. Und nochmal, wie ich eingangs gesagt habe, andere Länder würden für diese Gunststandorte, die wir hier haben, Kriege führen. Das ist irre. Und ich hatte ja gestern von meinem Lieblingspodcaster auch Sean Ryan Show, also mache ich mir wirklich bewusst mal Werbung für, muss man sich angucken, Ex-Navy SEAL, der aber auch alle Themen bearbeitet, weil es hängt ja auch, deswegen mache ich auf meinem Kanal ja auch so viel. Du kannst ja nicht einfach nur ein Thema rauspicken, weil du musst die Zusammenhänge, gerade mit dem NGO-Komplex und warum Politik so entscheidet, wie sie entscheidet, da gehören auch Flüchtlinge mit dazu und all dieses gehört damit zu. Und ich habe ja auch mal bei uns auf den Autobahnen, als wir protestiert haben, mal ein Interview gegeben, wofür ich von morgens bis abends gesteinigt wurde, weil ich gesagt habe, die Holländer brauchen diese Fläche für Bau, also für Wohnungsbau, ob für Flüchtlinge oder was auch immer. Das habe ich gesagt. Da wurde ich dafür durch den Kakao gezogen. Aber ich lese ja, das steht im Guardian und überall stand das drin, konnte man lesen. Ist ja auch logisch. Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll. Damit bin ich ja nicht ausländerfeindlich. Aber ich habe dir das ja gestern gesagt, nur mal ein Beispiel in Iowa, ne? Also auch ein Gunststadtort in den USA. Da ist der durchschnittliche Bauer über 48 Jahre alt. Der durchschnittliche Bauer über 48 Jahre alt und nur 9% sind unter 25. Und eigentlich werden für die Landwirtschaft, also für die Ernährung, nur 0,7% der Fläche in Iowa genutzt für die Erzeugung von Lebensmitteln für die Menschen in Iowa. Der Rest ist für Ethanol oder sonst irgendwas anderes oder wird exportiert. Und die Betriebe werden immer größer. Warum kaufen bei uns in Ostdeutschland all die oder Kick, der Textildiscounter, warum kaufen die Flächen? Warum kaufen überhaupt Holdings und was nicht alles Flächen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und diese Lüge, gerade auch von den Grünen, weißt du, gerade von denen hat man ja wirklich gedacht, okay, jetzt machen die was für die kleinen bäuerlichen Betriebe, was sie behauptet haben. Weil das ist ja wichtig. Weißt du, stirbt der Bauer, stirbt das Land. Du brauchst ja auch diese kleinen, du kommst ja auch aus Baden-Württemberg ursprünglich. Ihr habt ja auch kleinbäuerliche Strukturen dort und weißt du, wer soll denn diese Kulturlandschaft bewirtschaften, wenn der Bauer nicht mehr da ist und die Kuh da nicht mehr weidet oder die Ziegen oder was auch immer? Wer soll bei uns die Deiche schützen oben? Das ist ja wirklich Schutz von Leib und Leben, wenn der Schafhalter nicht mehr da ist, weil wir mehr Wölfe in Niedersachsen haben als Norwegen und Schweden zusammen und du gar keine Schafe mehr halten kannst, weil es gewollt ist. Es ist alles gewollt und das ist geisteskrank, was läuft. Das ist auch für die Menschen vor Ort wichtig. Wir machen Erntefest. Weißt du, im Ahrtal-Krise hast du gesehen, wer war denn als erstes da? Das waren die Handwerker und vor allem auch die Landwirte. Und wenn das alles zusammenbricht, dann passiert auch was mit unserer Gesellschaft, nicht nur mit unseren Lebensmitteln.
Anthony, sehr gut gesprochen. Herzlichen Dank. Leute, ihr könnt das unterstützen. Schaut euch gerne Anthonys Kanal an. Den verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Schreibt gerne einen Kommentar rein. Ich glaube, was wir nur mitgeben können, ist den Leuten, sich mental darauf einzustellen und vielleicht auch ganz wichtig, habt Lebensmittel auch zu Hause. Es ist ja bei vielen so, die haben nicht mal eine Verpflegung für die nächsten 3 Tage. Das ist auf jeden Fall gar keine gute Idee. Bereitet euch vor, hier rollt 100% etwas auf uns zu und das ist auch keinster Weise irgendwie eine Theorie oder so, sondern das ist 1 + 1 zusammengezählt. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aussagen.
Ich danke dir für das Interesse, mein Lieber. Vielen Dank.